Ja, Vater, wir loben dich und preisen dich heute Morgen. Wir danken dir für all das, all die Spuren, die du in dieser Welt hinterlassen hast. Spuren des Heils, Dinge, die uns dankbar werden lassen. Herr, so öffne nun unsere Sinne, unseren Geist, dass wir verstehen, was du uns durch die Heilige Schrift zu sagen hast. Amen. Heute ist es aber kalt, bemerkt Hans, als der Wind durch seine Klamotten fegte. Ab und an muss aber mal gelüftet werden, schießt es zurück. Wenn es dir nicht passt, zieh ich aus. Spätestens dann merkt Hans, dass ihre Beziehung etwas kriselt. Und im besten Fall fragt er sich, wie kommt sie denn da drauf? Ich habe sie doch gar nicht kritisiert. Ich wurde zum ersten Mal in meinem freiwilligen sozialen Jahr auf das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun aufmerksam. Und es besagt, dass jede Nachricht 4 unterschiedliche Dimensionen hat, die zeitgleich mitschwingen. Zunächst der Sachinhalt. Ich informiere dich, dass es kalt ist. Die Selbstoffenbarung. Ich tue kund, dass ich friere. Der Appell. Ich möchte, dass du merkst, dass ich den Winter nicht mag. Der Beziehungsaspekt. Du bist mir wichtig, deswegen teile ich meine Gedanken mit dir. Pech nur, dass die Frau es folgendermaßen aufgefasst hat. Der Sachinhalt nach wie vor unverändert. Ich informiere dich, dass es kalt ist. Die Selbstoffenbarung. Ich tue kund, dass ich mich darüber ärgere, dass das Fenster bei dieser Kälte schon wieder auf ist. Der Appell, ich möchte, dass du endlich dieses Fenster schließt, und der Beziehungsaspekt, ich bin unzufrieden mit dir, weil du meine Wünsche ständig missachtest. Beides steckt in diesen paar Worten potenziell drin. Heute ist es aber kalt. Und das Spannende dabei ist, zur richtigen Interpretation brauche ich mehr als diese Worte. Ich brauche den Tonfall, die Mimik, die Gestik. Und trotzdem reicht das manchmal nicht aus. Ich brauche mehr Informationen, ich brauche Vorwissen, ich brauche vielleicht die Information, die mir eben gesagt wurde, aber ich habe nicht zugehört. Und ich glaube, da liegt die größte Herausforderung drin. Wenn ich fest davon ausgehe, dass jemand so und so ist, dann höre ich alles nur noch aus dieser Linie. Wenn ich fest davon ausgehe, jemand ist hier, ich schiebe ihn hier in die Ecke, selbst wenn er da drüben steht, aber ich bin davon überzeugt, er ist hier, dann höre ich alles, selbst wenn es von da drüben kommt, als käme es von hier. Ich gehe davon aus, der ist strohdoof. Und dann kann es ja mal sein, dass er mit einer Aussage recht hat. Aber das ist pures Glück. Ja? Oder der gönnt mir nie etwas. Und dann gibt er manchmal Sachen von sich, wo er den Anschein erregen will, dass er mir doch etwas gönnt. Aber eigentlich weiß ich ganz genau, was er über mich denkt. Wenn ich fest davon ausgehe, zum Beispiel, dass jemand in mich verliebt ist, dann deute ich jede Kommunikation in meine Richtung als Annäherungsversuch, irgendwie als versteckte Botschaft. Blöd nur, wenn sich irgendwann herausstellt, dass es nicht so ist, dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Und ich merke, ich habe von Anfang an total diese Person missverstanden. Das sind genau unsere Gefahren als Christen. Ich glaube, wir meinen oft, dass wir Gott, dass wir Jesus, Paulus und wie sie alle heißen, so gut kennen, dass wir genau wissen, wo sie stehen und was ihre Kommunikation gedeutet, und hören das alles nur noch durch diesen Filter. Und das ist umso gefährlicher, weil uns Tonfall, Mimik, Gestik fehlt. fehlt. Beispiel. Wir reden immer vom lieben Gott. Aber in der Bibel ist Gott gerade nicht lieb im Sinne von brav, zahm und nett, sondern in der Bibel ist Gott die Liebe. Und die kann auch leidenschaftlich, aufbrausend und Exklusivität einfordernd sein. Oder die typischen Jesusbilder, die wir manchmal haben. Jesus unser Bruder, Jesus der Pazifist, der Gutmensch, der Hippie. Aber in der Bibel begegnet er uns gerade nicht als solch ein, ich nenne ihn immer Weichei-Jesus, sondern als jemand, der Konflikte eingeht, ganz bewusst. Der für den Schwachen und den Sünder da ist und provoziert, indem er das tut, aber genauso das Böse benennt und verurteilt. Und in der Bibel, je nachdem, wenn wir diese religiöse Sprache manchmal drauf haben, ist Jesus gerade nicht unser Bruder, sondern Herr und König. Das sind die Bilder, die verwendet werden. Der am Ende nicht nur gnädig sein wird, sondern höchstpersönlich Gericht halten wird. Und wir lesen gerade den Galaterbrief. Und dann frage ich mich natürlich auch, was für ein Bild haben wir von Paulus? Vielleicht möchte ich aber eigentlich nur sagen, lasst uns doch mal unsere ganzen vorgefertigten Bilder beiseite legen und versuchen zuzuhören. Was möchte Paulus tatsächlich sagen und worum geht es ihm eigentlich? Die vier Dimensionen der Kommunikation bei Paulus im Galaterbrief. Der Beziehungsaspekt. Ihr seid mir wichtig. Wir sind Weggefährten. Und deswegen teile ich meine Gedanken mit. Der Appell. Hört auf meine Worte und macht nicht weiter wie bisher. Die Selbstoffenbarung. Mich beunruhigt, was ich über euch höre. Der Sachinhalt. Und das sind die Worte, die wir lesen. Ich will sie zusammenfassen. Galater 3. Galater 3 beginnt mit einem Aufruf an die Gemeinde in Galatien. Und Paulus fragt, wer hat euch verblendet? Und dann stellt er viele weitere Fragen. Das sind alles, was danach folgt, sind rhetorische Fragen. Habt ihr den Geist Gottes durch das Halten des Gesetzes bekommen? Liegt auf der Hand? Nein. Oder durch die Gnade? Ja. Jesus war gnädig und schickte den Heiligen Geist. So war das, ne? Und dann führt er fort. Die Botschaft des Glaubens, nicht die Botschaft vom jüdischen Gesetz, die Botschaft des Glaubens war entscheidend. Und dann deutet er vieles an, was er gar nicht so sagt, aber ich sage es jetzt. Ne? Das Gesetz hatte es ja lange zuvor schon gegeben, aber es war nie in der Lage gewesen, diese Geisteswirkungen herbeizuführen. Vielleicht machen wir da kurz einen Moment Pause. Welche Geisteswirkungen meint er denn, auf die er hier anspielt? Nun, wir lesen, an Pfingsten kommt der Heilige Geist, dann passiert diese Geschichte, die wir da kennen. Und das, was die Jünger erleben, und ich sage es ausdrücklich, es waren nicht nur die 12 Apostel, sondern die Jünger, das waren mindestens 72 und dieser Kreis wuchs und wuchs, ziemlich rasant. Die erlebten auf einmal, dass Gott Gebete erhörte. Die erlebten, dass Menschen für Kranke beteten und sie schlagartig gesund wurden. Sie erlebten, dass sie Eingebungen von Gott bekamen. Das hat Paulus im Hinterkopf. Aber ich will noch mal ein Beispiel nennen. Eines Tages war ein ganz normaler Mensch, vorher gab es immer die Propheten, ganz normaler Mensch, der bekam irgendwie die Eingebung, Achtung, da ist ein Blinder, dort und dort, an der Kreuzung von diesen beiden Straßen. Da gehst du hin, bringst ihn zu dir nach Hause, dann wirst du für ihn beten und er wird gesund werden. Okay. Ich meine, der erste Test ist einfach mal zu schauen. Ich gehe mal an den Ort, gucke, ob jemand da ist. Das Entsetzen trat spätestens dann ein, als er merkte, da ist tatsächlich ein Blinder an dem Fleck. Und er wusste ganz genau, die Person, die das ist, ist ein Christenmörder, ein Verfolger. Politischer Gegner, religiöser Feind. Was mache ich jetzt? Ich vermute, nachdem er an diesem Fleck war und folgenden Mann auch erlebt hat, dass er da ist, hat er wohl gemerkt, naja, wenn das tatsächlich Reden Gottes war, dann wird der Rest wahrscheinlich auch zutreffen. Er ging, er nahm ihn mit sich nach Hause, er legte ihm die Hände auf, betete und er wurde sehend. Das ist die Geschichte von Saulus, der Paulus wurde und den Galaterbrief schrieb. Und den Galatern war seine Lebensgeschichte ganz sicher bekannt. Und darauf spielt er an, wenn er fragt mit diesen Geisteswirkungen. War es nun das Gesetz, was dafür verantwortlich ist, oder die Botschaft des Glaubens? Nochmal kurz zur Klärung der Situation. Die ersten Christen waren Juden, die in Jesus ihren Messias erkannten. Und durch Paulus kamen später viele Nichtjuden zum Glauben. Und diese Nichtjuden fragten sich, ob sie nun, weil Jesus ist Jude, Jesus ist der Messias Israels, müssen sie jetzt auch jüdisch werden, sich beschneiden lassen, die Speise- und Reinheitsgebote halten, um ordentlich rechtgläubig zu sein? Und Paulus beantwortet diese Frage mit Nein, so wie auch ein Apostelkonzil, wo sie sich alle versammeln und darüber ringen. Sie sagen, nein, das muss nicht passieren, denn das Heil ist nicht nur für die Juden, sondern ist für die, von den Juden für die Welt. Nein, es muss keiner Jude werden, der kein Jude ist. Aber dann beginnen manche aus irgendeinem Grund trotzdem zu verlangen, dass diese nichtjüdischen Christen sich der jüdischen Weisung unterwerfen, weil das heilsrelevant sei. Und deswegen schreibt Paulus diesen energischen Brief. Und in diesem Kontext stellt er die Frage, habt ihr den Geist Gottes durch das Halten des Gesetzes bekommen? Zwischen den Zeilen, nein, Ausrufezeichen. Oder durch Gnade? Ja. Im nächsten Abschnitt geht es dann weiter und Paulus macht auf die Rolle des Glaubens im Alten Testament aufmerksam. Er will zeigen, das ist nichts ganz Neues, was ich hier verkünde. Er ruft in Erinnerung die Geschichte von Abrahams Glaube und der Verheißung des Segens. Abrahams Glaube an Gott wurde ihm, so heißt es, als Gerechtigkeit angerechnet. Sprich, Gott fand Abrahams Glauben gut und verhielt sich auf Grundlage von diesem Glauben ihm gegenüber, nicht auf Grundlage seiner Werke. Denn auch Abraham war kein Mustergläubiger schlechthin. Im Gegenteil. Nachdem Gott ihm gerade gesagt hatte, dass er noch in hohem Alter einen Sohn bekommen soll, lesen wir 1. Mose 17, 17. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Wahrscheinlich Spott. Dann geht's weiter, wird er erzählt. Er sprach an seinem Herzen, können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Auch eine rhetorische Frage. Nein! Das geht nicht. Und doch hat gerade der Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, gesprochen. Das löst bei ihm so eine Reaktion des Unglaubens an. Und trotz dieser kleinen Episode traut Abraham später Gott das Unmögliche zu. Wir lesen eben nicht von der Jungfrauengeburt. Und Gott rechnet ihm diesen Glauben als Gerechtigkeit an. Und indem Paulus an diese Geschichte aus dem Alten Testament erinnert, will er zeigen, die Verheißung des Segens auf Grundlage des Glaubens war ursprünglicher als das Gesetz und der notwendige Glaube hält sich in Grenzen. Jesus sagt, wer nur Glaube hat wie ein Senfkorn. Und dann im dritten Abschnitt versucht Paulus, nochmal eine Frage zu beantworten, und zwar, was soll dann das Gesetz? Seine Antwort, das Gesetz überbrückte die Zeit bis hin zu Jesus. Das Volk Israel ist aus Ägypten gekommen, sie brauchten eine Orientierungsfigur. Und es sollte nicht Moses sein, es sollte Gott sein. Und deswegen spricht Gott, das war das Gesetz. Es sollte überbrücken die Zeit bis hin zu Jesus, schreibt er, und zwar als Erzieher auf Christus hin. Was auch immer das heißt. Er sagt, es war in dieser Zeit notwendig, aber diese Zeit wurde erfüllt und nun gilt, wenn man so will, ein anderes Gesetz, eine andere Orientierungsfigur. An anderen Stellen macht Paulus dann deutlich, was das nicht heißt. Für Paulus ist klar, das Alte Testament ist weiterhin Gottes Wort, in dem Gott seine Vorstellungen und Wünsche äußert. Es kann also nicht ignoriert werden. So nach dem Motto, wir brauchen nur noch das Neue Testament. Aber er gibt zu verstehen, diese Offenbarung des Alten Testaments wurde in Jesus vervollständigt, sodass nicht mehr alles so gilt wie vorher. Das Gesetz ist nach wie vor Gottes Weisung zu einem erfüllten und gelingenden Leben, aber unser Schicksal ist nicht von der Erfüllung dieser Gebote abhängig, die in ihrer Gänze überhaupt nicht erfüllt werden können. Unser Schicksal ist von der eigenen Leistung unabhängig. Es ist abhängig vom Glauben an Jesus. Der Bezugspunkt, der Orientierungspunkt im Leben, sagt er, das Einzige, was zählt, ist die Orientierung an Jesus. Soweit die Sachebene. Und nun möchte ich etwas machen, was man normalerweise in einer Predigt nicht macht. Normalerweise sagt man, wir legen aus und dann spannen wir die Brücke hinzu, was hat das eigentlich mit mir hier und heute zu tun? Das mache ich heute bewusst nicht, denn in unserem letzten Hauskreisleitertreffen kam die Rückmeldung, wir bereiten in vielen Hauskreisen gerne die Predigt nach. Stellt uns doch Aufgaben, wenn ihr predigt, bitte. Also kommt eine Hauskreisaufgabe. Stellt euch vor, dass Paulus heute hier vorne wäre und er würde jetzt euch das Kapitel 3 aus seinem Brief vorlesen, den er damals an die Gemeinde in Galatien geschrieben hatte. Und ich wüsste jetzt gerne von euch, mit welcher Absicht würde Paulus uns diesen Brief heute vorlesen? Nicht mit welcher Absicht hat er ihn damals geschrieben. Mit welcher Absicht würde er, wenn er hier vorne jetzt lesen würde, mit welcher Absicht würde er uns diesen Brief vorlesen? Was wäre sein Appell an uns? Was wäre der Beziehungsaspekt, den er uns gegenüber zum Ausdruck bringen würde? Die Fragen sind alle in den Predigtthesen, die vorne ausliegen. Ich möchte dafür werben, wer noch nicht in einem Hauskreis ist, das ist ein wunderbarer Moment reinzukommen, dann weiß man, worüber man spricht. Ansonsten kann sich diese Fragen auch jeder mitnehmen und selber damit auseinandersetzen. Eine Antwort möchte ich doch vorweggeben, ich habe es schon angerissen. Der letzte Vers, Galater Kapitel 3, da schreibt Paulus Folgendes. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Sinngemäß, dann liegt euer Schicksal in Gottes Händen. Absicht, dass wir diese Wahrheit von Herzen verstehen. Beziehungsaspekt, ich schätze euch als freie Geschöpfe Gottes, die Gott unendlich liebt. Und der Appell, gebt euer Leben an Christus. Ich lade ein, wer das gerade machen möchte, kann sich meinem Gebet anschließen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du diese Welt liebst. Und danke, dass ich mich nicht mit meinen Taten beweisen muss. Denn du schenkst mir Gnade durch Jesus Christus. Jesus, deswegen möchte ich dich jetzt zum Orientierungspunkt in meinem Leben machen. Bitte vergib mir, wo ich versucht habe, aus eigener Kraft irgendwie vor Gott zu bestehen. Schenk mir deine Gnade und hilf mir da, wo ich schwach bin.